GT Talk, der wöchentliche GT- und Langstrecken-Podcast mit Lukas Storms auf meinsportpodcast.de. Der GT Talk auf meinsportpodcast.de wird hier präsentiert von Virtual Racing School. Alles rund um den virtuellen Motorsport bei Virtual Racing School. Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School, von Champions für angehende Champions. Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke mit der Analyse und der Vorschau. In dieser Woche mit der Analyse in Richtung der IMSA, in Richtung der GT World Challenge, die wir ein bisschen behandelt werden. Und natürlich der größte Stichpunkt an diesem Wochenende war natürlich die Nürburgring Langstrecken-Serie mal wieder. Und da blicken wir natürlich größer auf die Meisterschaft, die nämlich ja in Richtung Zielgerade einbiegt, und eine Nachricht, die uns erreicht hat, die auch am grünen Tisch entschieden werden könnte, die Meisterschaft im Jahre 2021 in der Nürburgring Langstrecken-Serie, was das zu bedeuten hat, wie sehr das dann doch dieses Video belasten könnte, je nachdem welches Team. Und das hören wir dann gleich, und in der Vorschau blicken wir natürlich wieder auf die GT Masters, die ADC GT Masters am Sachsenring, die DTM am Hockenheimring, die ja ihr vorletztes Rennen fährt, bevor es dann nächste Woche dann in Richtung Norrisring geht. Ja, das ist unser Plan für diese Folge, und ich sage herzliches Willkommen zu dieser neuen Folge GT Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Storms und wir starten durch. Ja, und wir starten durch mit der Nürburgring Langstreckenserie, mit der Entscheidung und in Richtung der Entscheidung der Meisterschaft in diesem Jahr. Und dort macht ein Video, nämlich die Truppe von Tim Scherber, Daniel Blickle und Max Kronberg, also W und S Racing, ziemlich Sorgen, nämlich die Ernüchterung nach dem Sieg im Cup 3 Championat mit der 960 wirfte nämlich Ernüchterung auf, nämlich nach der Sektdusche mit der Freigabe des Parc Fermés kam dann eben die Ernüchterung, als die Truppe nämlich von W und S Racing den Cayman abholen wollte. Wurden nämlich der Teamchef, also Daniel Schellhaas, sowie der Fahrer Tim Scherbert, der dieses Vergehen gemacht hat, nämlich zur Rennleitung zitiert. Regelverstoß hieß Überholen unter gelber Flagge. Und das wurde gemeldet von einem Fahrer, der in der Meisterschaft, wo so gut wie keine Rolle spielt, ebenso auch sein Team. Sein Onboard-Video lässt nämlich Fragen offen, denn die gelbe Flagge ist zu erkennen, obwohl der Überholvorgang ja fast schon abgeschlossen war und der Pilot aus der VT2, nämlich auf Posten 182, nämlich kleines Karussell Schwalbenschwanz, schon längst die Ideallinie freigemacht hat. Schildhaas schildert die Sache so bei LSR-Freunde, es geht hier um ein enges Manöver auf Flaggenhöhe und in keinerlei Weise um eine hochkritische Aktion. Tim ist routiniert und erfahren genug, um nicht einen solchen Fehler im Meisterschaftskampf zu machen. Auch die dem Rennleiter vorgelegten GPS-Auge, also die App und auch das System, was man nutzt zur Auswertung und auch zur Nachverfolgung solchen Vergehen, die keinerlei Auffälligkeit meldete, konnte ihn nicht am Aussprechen einer 35 Sekunden Strafe verhindern. Wir sind als faires Team immer um einen sportlichen Wettkampf auf der Strecke bekannt. Die Leistung muss zählen und nicht irgendwelche Meldungen, die am grünen Tisch und am grünen Wettbewerb dann auch ganze Meisterschaft entscheiden könnten. Auch ein Protest, nämlich des Teams, war nicht möglich und wurde auch eben zweimal abgewiesen. Schellers wies auf einen Formfehler, nämlich des Antragstellers, hin und gab außer dem Video keinerlei Angaben zur genauen Uhrzeit und so weiter. Ebenso war von den Marshalls auf dem Posten 182 anscheinend kein Vorfall mit den beiden Teilnehmern gemeldet worden. Also der Rennleiter blieb hart und verwies eben auf das Reglement bei Rennvorfällen, und gegen 23 Uhr trat W&S Motorsport und die Piloten mit einem verlorenen Sieg die Heimreise an. Der eigentlich grandiose vorzeitige Gewinn der begehrten Cayman Trophy bekam einen bitteren Beigeschmack, welcher nicht vom Siegessekt stammte. Denn es war klar, dass mit der Rückversetzung auf Platz 2, was man jetzt nach diesem Rennen hatte, auch die Punktedifferenz in der Gesamtmeisterschaft wieder zugunsten des Kontrahenten Stahlschmidt, Rink und Ziels von Adrenalin wanderte, die in der Produktionswagenklasse antreten. Das Trio führt nämlich nun mit 0,55 Punkten die Fahrerwertung von Sherbert Kronefeld und blickt selbst mit einem weiteren Sieg von W&S Racing in einer gut besetzten Cup 3, werden sie für ein recht punktearmes Resultat der Gegner angewiesen, um noch die Nummer 1 für das Team im Jahr 2022 zu holen. Und das Ganze dann eben in der Cup 2 Wertung. Und das eben wirklich bitter, wenn man es so sehen möchte und wenn es auch so wirklich ist. Schade natürlich um die Truppe, nämlich von Danny Blickle, Max Kronberg und Tim Sherbert. Ich meine, Tim Sherbert, da müssen wir nicht viel drüber reden. Wirklich ein Meisterschaftskandidat und somit natürlich extrem schade, wenn das dann auch passiert. Aber natürlich, Regeln müssen eingehalten werden. Und wenn der Rennleiter eben so entscheidet, entscheidet der Rennleiter dann eben über solch ein Vergehen. Hart, aber hoffentlich irgendwie auch fair. So sagen wir es. Aber natürlich, wie das Team dann sie selber sieht, ist natürlich dann immer so eine Sache. Und dann gibt es eben solch ein Vergehen mit auch dann vielleicht so einer, ja, Vorgehensweise vom Rennleiter. Wir schauen auf das gesamte Wochenende der 53. ADAC Barbarossa Preis und des NLS 8. Und wir haben ja schon geredet über die Premiere des Aston Martin Vantage GT3 und diese war mehr oder weniger komplett erfolgreich, wenn man das so sehen möchte. Niki Thiem und Maxime Martin, die nach 4 Stunden und 8 Minuten 38 ihr 21er Fahrzeug auf der ersten Position ins Ziel gebracht haben. Phoenix Racing mit Vincent Coll, Frank Stippler hatten kaum eine Chance, wirklich gegen dieses Duett dann anzukämpfen. Dahinter war das BMW Junior Team mit Daniel Harper, Max Hesse und Neil Verhagen mit dem BMW M6 GT3 unterwegs. Diese jagten über die letzten Stunden und über die letzten Rennminuten auch das Auto von Frank Stippler und Vincent Kolb. Und das war auch auf der Strecke ein ziemlich enges Duell. Lionspeed bei Car Collection war das beste vierte Auto, also das viertplatzierte Auto in der Gesamtwertung. Patrick Kolb, Nico Müller und Patrick Niederhauser, also das zweite Auto von Lionspeed bei Car Collection, was wir angesprochen haben, schon in der Vorschau am Freitag in der News-Ausgabe in der SP9 Pro, somit einen erfolgreichen Einstand gefeiert für Lionspeed bei Car Collection auch in der Pro-Kategorie mit dieser Fahrerbesetzung. Das Testfahrzeug von BMW M4, also der BMW M4 GT3 von BMW Motorsport eingesetzt, ja, machte wieder einen erfolgreichen Test. Man sah, zumindest wenn man auf der Strecke war, wie aggressiv man dieses Fahrzeug nach vorne bewegen wollte. Philipp Eng, der den Start gefahren hat, und Augusto Favus dann das restliche Rennen dann ab Stunde 2. Die machten ihren Job solide, 801.083, das ist die schnellste Runde und das sogar schneller als der Aston Martin Racing Fahrzeug, nämlich der das Rennen gewonnen hat. Also der BMW M4 GT3, zwar auch noch mit einer schlechteren BOP unterwegs, wenn wir es mal so sehen, aber das Auto hat auf jeden Fall Potenzial, wenn man das so sehen mag. Hauptracing-Team, nämlich das Hauptracing-Team Bildstein mit Hubert Haupt selber, Manuel Metzger und Patrick Astenheimer, die am Anfang ziemlich profitiert haben, aufgrund deshalb, dass man eine andere Strategie gefahren ist und so sich nach vorne kämpfen konnte. Am Ende reicht es nicht, nur für Platz 6 und das sogar hinter dem BMW Testeinsatzfahrzeug. Das Manfilter-Team Landgraf, was ja am letzten Wochenende, nämlich ihren Comeback an der Nordschleife gefeiert habt, mit Dirk Müller und Luki Sandro Trefts. Mit der 7. Position, mit der 70 hat man eigentlich fast schon, ja, ein gutes Ergebnis eingefahren. Man ist ja mit dem alten Spec des Mercedes AMG GT3 gefahren und somit, glaube ich, eine ganz gute Leistungen. Das beste Auto in der Pro AM ist das Huber Motorsport Auto mit Achim Theissen und Nico Menzel. Die haben am Anfang ziemlich aufgedreht und gezeigt, wo der Hammer hängt. Gerade Nico Menzel, der den Start gefahren hat. Doch wie dann Achim Theissen, nämlich der Amateurfahrer von den beiden, dann auf die Strecke ging, ging es dann etwas weiter nach hinten. Aber Platz 8, und darum geht es ja in die Pro AM Meisterschaft, darum geht es ja schlussendlich, die geht an das Team von Huber Motorsport. Frikadelli Racing Team, die ja größtenteils tatsächlich dieses Rennen angeführt haben, zumindest auch in der Anfangsphase, die ja auch die Pole rausgefahren haben mit Julian Andlauer und Klaus Abelin. Ja, Platz 2 in der Pro-AM-Wertung, 9. Platz insgesamt. Und da sehen wir das Potenzial von Julian Andlauer, der auf dem Porsche 911 GT3 R zumindest mal auch Kevin Estre ziemlich Konkurrenz macht, auch was die Pace anging, zwar auch Fehler gehabt in Sachen Jumpstart, dafür wurde er bestraft und musste eine Stop-and-Go-Penalty machen und dann auch später nochmal wegen eines Gelbvergehens, also wegen einer gelben Flagge, wo man auch nochmal zusätzlich Zeit eben verloren hat. Das Black Falcon Team Identica, mit dem auch Florian Naumann dort dabei ist, mit Noah Nagelstieg und Henrik van Danwitz auf der 10. Position. Wir haben gehört, nicht alles lief perfekt bei dem Team, aufgrund dessen, dass ja auch das Qualifying nicht wie geplant stattfand, wie von 8.30 Uhr bis 10 Uhr, sondern nur dann die 45 Minuten dann später angepfiffen worden sind und deshalb konnte man ja wenig Erfahrung sammeln, auch am Freitag, wie gesagt, kein Setup wirklich gefunden, das hat man von Porsche bekommen, aber ich glaube, mit dem 10. Platz darf man trotzdem zufrieden sein und dann geht es dann beim letzten Lauf, bei NLS 9, dann weiter nach vorne. Das HWA-Team, HWA Race Lab, das ja mehr oder weniger getestet hat auf der 11. Position und damit dann in der Reihenfolge der SP9-Fahrzeuge dann die in der 11. Position vertretenen einer der schlechteren Fahrzeuge, zumindest noch in der Pro-Kategorie mit Thomas Jäger, Patrick Niederassenheimer und Marcel Johann Marciewicz, der dann von tatsächlich von dem Schnitzel einem Racing-Team jetzt seine Premiere in einem Mercedes-AMG GT3 gemacht hat. Das beste Nicht-Fahrzeug haben wir auch, also das beste Nicht-GT3-Fahrzeug haben wir auch hier, Teichmann Racing, Henrik Still, Konstantin Schöll und Jerome Blackemolen, der eben in der KTM GTX-Klasse seine Premiere gefeiert hat. Dahinter Daniel Bohr, Reinhard Kofler und Timo Müllig. Dann haben wir das SP9 AM Winner-Team, nämlich das Twin Bush bei Equipe Vitesse Auto, Michael Heimbrich und Arno Klaassen, die dieses Kategorie-Rennen dort gewonnen haben. Gatespeed mit Janine Schoffner, ja, als Single-Starter unterwegs und das ziemlich knapp, nur insgesamt 7 Sekunden hinter dem Twin Bush Auto und das, würde ich sagen, ist mal eine Leistung, vor allen Dingen ganz alleine und vor allen Dingen hat sie noch das dritte Auto in der SP9 I am dort hintergelassen, nämlich Henrik Walkenhorst, Frederik van Bohlen und Jörg Breuer, die das Ganze dort da pilotiert haben. Schauen wir noch auf die Ausfälle und dann auch noch auf die Kategorien in den anderen Klassen, die höherkarätig besetzt sind. In der VT2 war der Sieger nämlich Adrenalin Motorsport, Philipp Stahlschmidt, Christopher Rink und Daniel Zielis, die natürlich auch in der Meisterschaft eben gute Punkte nach vorne gemacht haben. Das Adrenalin Motorsport Team als ein Automotive Team, was wir dort gesehen haben. Nach der Strafe eben aufgrund dessen, dass W&S Racing Team nicht vorne in der Cup 3 Klasse, da war es Müller Motorsport mit H&R Spezialfedern in der Bewerbung, nämlich Thorsten Jun und Oskar Sandberg, die das Team ganz weit vorne gebracht haben nach 4 Stunden, 11 Minuten, 25. Dann nach der Strafe eben von W&S Racing dann 22 Sekunden Vorsprung gehabt. Und dann schauen wir noch in die V4-Klasse. Aufgrund dessen haben wir ja schon gesprochen, die Einbuße in der Klasse grundsätzlich haben wir schon erkennen. Dann ist das Team von Christopher Rink, Danny Brink und Philipp Leisen, die auch in dieser Klasse das Ganze nach vorne getrieben haben in der Adrenalin Motorsport Team, dann vertreten mit Arzner Automotive Bewerbung dort vertreten. Ja, wie gesagt, viele Starter hatten wir ja nicht. Wir hatten im Endeffekt viel Qualität, nicht viel Quantität, aber ich glaube, das tut auch mal nicht schlecht. Da sehen wir dann im nächsten Jahr viel im Endeffekt. Ja, Ausfälle hatten wir zu verbuchen, gerade in der SP9 und das relativ am Anfang. Das Auto von Lionspeed bei Car Collection, das zweite Auto, das Pro AM Auto, musste ebenfalls ausfallen, wie das Auto von Valkenhorst Motorsport und dann auch später das Auto von Mantai Racing, das dann nach 2 Stunden und 50 die Segel streichen musste aufgrund eines Reifenschadens, das dann zum Ausfall führte. Auch genauso das Team von Black Falcon, Team Techstar, dann nämlich das SP Pro Fahrzeug von Paul Hakema und Tobias Müller, die dann tatsächlich nicht mehr dabei waren und somit auch dann das Rennen nicht vollendet haben. Ja, und wir sind gespannt auf die Meisterschaft in der VLN und sehen nochmal in die Speed Trophy, wenn wir das so sehen. Und dort steht es in der Speed Trophy, die nämlich nur für die GT3-Fahrzeuge ausgelegt ist, wie folgt aus. Stand 25.09. Also nach dem letzten Rennen sehen wir Phoenix Racing ganz vorne mit 144 Punkten, knapp, nämlich 4 Punkte dahinter, das BMW Junior Team. Und da wird es sich entscheiden, wer die NLS Speed Trophy bekommt. Mantai Racing mit 92 Punkten gut dabei, wenn wir überlegen, dass nur 3 Rennen tatsächlich gewertet worden sind in deren Punktestatistik. Falken Motorsport und Huber folgen auf Platz 4 und auf Platz 5 Konrad mit dem Lamborghini dann tatsächlich auf der 6. Position, obwohl die ja lange nicht mehr dabei waren. Machen wir die Top 10 noch komplett mit der 34 von Valkenhorst Motorsport, die 67 Punkte eingefahren haben, sollten also mit einem Finish im nächsten Rennen dann Konrad überholen. Genauso auch GetSpeed mit 60 Punkten, also 9 Punkte dahinter und genauso auch Falken Motorsport, die dürften keine Rolle mehr spielen, je nachdem, wenn sie nicht mehr dabei sind, aber wir haben anderweitiges gehört, also dass sie nicht dabei sind. Valkenhorst Motorsport mit der 35 dann auf der 10. Position und damit machen wir dann auch die Top 10 in der NLS Speed Trophy komplett. Wir machen weiter nach der Pause mit dem Rückblick auf die IMSA WebTech Sports Car Championship mit dem Auftritt in Long Beach und dann auch auf die GT World Challenge Europe und ebenfalls schauen wir dann später noch auf die Vorschau, nämlich auf die GT Masters und auf die DTM. Nach einer kurzen Pause geht's hier weiter im GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Bleibt dran. Zurück aus der Pause hier beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de mit dem Rückblick auf die IMSA WebTech Sports Car Championship, auf die Analyse eben des IMSA WebTech Sports Car Championship Wochenende in Long Beach und auch auf das letzte Auftreten der GT World Challenge Euro Sprint Cup Serie in Valencia. Ja, und wir beginnen direkt mit der IMSA WebTech Sports Car Championship mit dem Rennen aus Long Beach. Ja, das ist der Acura Grand Prix von Long Beach, eben über 1 Stunde und 40. Und da ging es gleich mal am Start richtig rund, nämlich das Angreifen vom Wayne Taylor Racing Acura auf das Genesi-Auto, unter anderem pilotiert von Kevin Magnussen. Und der machte seine Verteidigungslinie aber deutlich klar, lässt das Acura-Auto nicht durch. Dies kam von etwas weiter hinten, nämlich mit Felipe Albuquerque, aber hatte über die Renndistanz kaum Chancen. Er kämpften dann Magnussen und Nasr gegeneinander. Nasr musste teilweise das Nachsehen haben über die Distanz, dann über die 1 Stunde 40, doch eben ein Fehler von Kevin Magnussen zwingte dann wieder das Vorbeilassen des Fahrzeugs von Whelan Engineering und somit, ja, fuhr dann Kevin Magnussen mit einem sehr beschädigten Cadillac um die Strecke, doch das hinderte ihn nicht daran, irgendwie weiterzumachen. Selbst beim Boxenstopp machte man keine Anstalten, irgendwie dieses Fahrzeug zu reparieren. Dann, etwas später im Rennen, gab es dann eine Gelbphase aufgrund dessen, dass dort Teile lagen nach dem Einschlag von Kevin Magnussen. Dann gab es eine Schrecksekunde, nämlich für die Führenden in der GTD-Klasse, nämlich mit Robbie Fawley, die 96, nämlich der BMW Turner, musste in die Reifenstapel, hatte ein Problem nach dem Überholen mit Richard Highstand. Richard Highstand wollte das Fahrzeug überholen. Ja, bis heute ist nicht wirklich geklärt, ob es da einen Kontakt gab. Ich würde sagen, nein. Da hat man einfach nicht aufgepasst. Da wollte man mit zwei Leuten in eine Kurve, die sehr eng ist, die in Richtung ja der Gegengeraden dort läuft. Und dort eben in dieser Rechtskurve da keine Chance war, für die 96 da irgendwie einzulenken. Und deshalb ging es dann in die Reifenstapel. Heftiger Dämpfer. nämlich für das Team von BMW, die dann natürlich auch deutliche Punkte verloren haben in der Meisterschaft in der GTD. Da schauen wir natürlich gleich noch drauf. Dann war das Rennen im Endeffekt für die gelaufen. Dann kam irgendwann auch der, wenn wir wieder wechseln, auf die GTD-Klasse, von der GTD-Klasse auf die DPI. Irgendwann kam auch in Richtung Angriff das Mustang-Sampling-Fahrzeug Loic Duval, der gegen Philippe Albuquerque gekämpft hat. Ja, die kennen sich ja auch irgendwo her, beide mal DTM gefahren. Und die bekämpften sich ziemlich heftig generell. Ja, die Cadillac-Strecke kam in diesem Jahr auch wieder entgegen. Drei Cadillacs weiter vorne. Dann kam irgendwann auch der Ausfall nach Kontakt für das GRT Grasser Auto. Und somit auch dann das Aus für sie. Auch Kontakt gab es mit dem Auto von, nämlich der Audi von anderem Jeff Westphal, der das Auto von Wright nämlich getroffen hat. Nämlich in der letzten Kurve in dieser 180-Grad-Kehre und da somit dort im Endeffekt einen kleinen Kontakt, aber so weiter nichts passiert. Das Rennen mehr oder weniger ereignislos für ein Long Beach-Rennen, bis dann sich Olivier Pla gedreht hat im Meyerschenk Acura und dann etwas längere Zeit stand, aber keine Zeit irgendwie gehabt hat, um eine Caution, im Endeffekt die Rennleitung keine Zeit gehabt, eine Caution zu setzen und somit das Feld zu neutralisieren. Mit drei nebeneinander ging es nämlich in Richtung Turn 1 der Corvette, das Corvette-Auto in der GTLM-Klasse und auch das Auto von Scuderia Corse. Die berührten sich und das Nachsehen hatte nämlich die 60 und der Acura drehte sich dann in Richtung der Mauer, etwas Kontakt, hinten das Bodywork beschädigt, aber soweit im Endeffekt nichts passiert. Der Sieger nach 1 Stunde 40 hieß dann Pipo Derani und auch das Auto von Felipe Nasre und die gewannen dann die Klasse DPI. 10 Sekunden vor Van der Sande, also dem Auto von Chip Ganassi und Christian Vautier. Also ein Cadillac-Superwochenende, wenn wir das so sehen möchten. In der GTLM war das Siegerduo eigentlich klar, Tandy vor Garcia, diesmal hieß es dann und Matthew Gemini das Nachsehen tatsächlich mit 73 Sekunden Rückstand, also über eine Minute und 13 dann Rückstand ging es dann über die Linie. In der GTD-Klasse besiegte man einen Siegesfluch, nämlich das Auto von Paul Miller Racing, die das Auto über die Distanz gebracht haben und das auf Platz 1 und somit deutlich jetzt an Boden auch in der Meisterschaft gewonnen haben, aufgrund auch des Ausfalls des BMWs. Vantor und Long dann in den Plätzen 2 und 3 dann zu sehen in der Wertung. Und ja, wir schauen auf die Meisterschaft der IMSA und das nicht zu uneindeutig. Wir schauen erst auf die Meisterschaft der DPI, nämlich dort sieht es wie folgt aus. Ricky Taylor und Philippe Albuquerque weiterhin vorne mit 3071 Punkten, aber 19 Punkte dahinter. Pipo Derani und Felipe Nasre, die ja auf Platz 2 folgen. Olivier Chavez und Harry Tinknell haben wirklich kaum noch Chancen im Endeffekt auf die Meisterschaft. Dort liegt man mit fast 200 Punkten dort hinter. In der GTLM sehen wir Antonio Garcia und auch Jordan Taylor weiterhin vorne. Die beiden ja mit 2917 Punkten vorne vor Tommy Milner, Nick Tandy. Also da sollte es in der Meisterschaft zumindest auf jeden Fall mal gelaufen sein. Dann schauen wir auf die GT Daytona, also auf die GTD-Klasse und da ist es, hat sich im Endeffekt alles auf links gedreht. Wo ist der BMW? Fragen sich jetzt alle. Ja, der ist außerhalb tatsächlich den Top 6 gefallen. Zach Robichon 2570 und Lawrence Vantor mit 2570 folgen jetzt auf Platz 1. Und das Ganze dann eben jetzt in der Meisterschaft der GTD. Brian Sellers und Madison Snow im Paul Miller Lamborghini folgen jetzt auf Platz 2. Und das nämlich mit gut 32 Punkten Rückstand. Roman De Angelis und Ross Gunn folgen auf der dritten Position in der GTD-Kategorie. Und das eben nach einem sehr, sehr, ja, verrückten Rennen im Endeffekt der GTD, wenn wir es so sehen, 2420 Punkte, also rund 130 Punkte dahinter, jetzt Robbie Fowley und Bill Oberlin. Nichts ist unmöglich, aber es sind nur noch zwei Rennen im Endeffekt. Das Virginia International Raceway Rennen, was folgt, und das Road Atlanta Rennen. Zwar holt man im Road Atlanta Rennen noch deutlich mehr Punkte, aber zumindest dort muss man auf jeden Fall deutlich dann nach vorne gehen, bevor man zumindest im Endeffekt dann überhaupt noch Chancen in Richtung Meisterschaft haben möchte. Ja, am 9. Oktober sehen wir dann das Rennen der Serie dann in VIR, dort dann nur die GT-Rennklassen dort vertreten. Schauen wir auf die GT World Challenge Europe, dort das letzte Rennen der Sprint Cup Serie in Valencia an diesem Wochenende, also am letzten Wochenende gewesen, und dort war es das TuckSport WRT Team mit Lukas Stolz und Maro Engel, die ein perfektes Wochenende gemacht haben und somit sich auch in Valencia deutlich gefeiert haben. Mit einem Abstand im ersten Rennen von 8 Sekunden mit vor Leo Rosell und Christopher Haase und vor dem anderen Team von Mercedes, nämlich der AKASP, nämlich von Timo Boguslavski und Raffaele Marcello, siegte man eher deutlich. Und dann im zweiten Rennen hieß es dann ebenfalls, das TuckSport WRT Team, was deutlich vorne lag, und das Ganze dann vor dem ebenfalls eingesetzt von AKASP-Team, nämlich von Jude Conan und Petru Razavan Oborsko. Norbert Ziedler und Albert Costa folgten dann auf Platz 3 und dahinter Ben Bernicott, Oliver Wilkinson und Adrian Delena und Christian Engelhardt, mit Adrian Delena ja ein Comeback an diesem Wochenende gefeiert. In der Sprint-Cup-Wertung haben wir auch die Pro-AM Sieger gefeiert in der Meisterschaft. Im Team ist es Bowl Motorsport im Lamborghini Huracan GT3 Evo. In der Pro-AM Meisterschaft ist es ebenfalls Bowl Motorsport mit Miguel Ramos und Henrik Chavez. Und in der Silbercup-Wertung ist es als Fahrer Alex Fontana mit dem Team, die ja auch im Team Silbercup gewonnen haben, Emil Frey Racing. Also Glückwunsch an die Sieger in der Fanatec GT World Challenge Europe Sprint Cup Wertung, und in einer Woche, also am 8. Oktober, geht's dann weiter mit dem Rennen aus Barcelona, also man bleibt in Spanien, nämlich mit dem letzten Endurance Cup Rennen aus dieser Saison, und dort ist ja im Endeffekt auch alles geklärt. WRT hat ja dort auch ebenfalls gewonnen. Und wir sind gespannt, im Endeffekt, wie das letzte Rennen dort in der Endurance Cup Wertung laufen wird. Barcelona, ja auch eine Strecke, die ja zumindest für die Endurance Cup Wertung dann doch eher interessant sein sollte. Wir sind gespannt auf nächste Woche und schauen dann natürlich auch wieder drauf. Sonst die Rennen der GT World Challenge Europe aus Valencia dann doch, aufgrund dessen, dass die Titelentscheidung ja vorher gezogen worden ist, eher tatsächlich nicht so spannend, wie man sich das erwünscht hat. Nach einer kurzen Pause machen wir weiter mit der Vorschau, und das auf die GT Masters, die ja am Sachsenring ist, und auf das vorletzte Rennen der DTM vom Hockenheimring. Wir schauen drauf und melden uns dann nach einer kurzen Pause hier beim GT Talk auf meinem Sportpodcast wieder. Ein letztes Mal begrüße ich euch hier beim GT Talk auf meinem Sportpodcast zurück mit der Vorschau auf die GT Masters und auf die DTM. Wie gesagt, beide an diesem Wochenende vertreten, und dort schauen wir natürlich drauf. Wie schon angekündigt, kehrt das Team, also das Team in der ADAC GT Masters, nämlich zurück. Callaway Competition, die ja nie weg waren, im Endeffekt wieder startklar. Nach dem großen Feuerunfall freut man sich, wieder zurück zu sein, nämlich am Rennen dann am Sachsenring. Die wichtige Nachricht war zuerst, dass das Chassis eben wieder intakt ist und die Fahrgastzelle dort auch. Aufgrund der großen Hitzeentwicklung musste man nämlich eigentlich der ganze Vorderwagen samt Motor ersetzt werden. Ein großer Dank geht an unsere Lieferanten, welche uns trotz der kurzen Zeitschiene unkompliziert und schnell mit fehlenden Bauteilen versorgen konnten. Das sagte nämlich Teammanager André Zanke gegenüber der Pressemitteilung, die man dort rausgeschickt hat. Am Montagnachmittag wurden nämlich die letzten Komponenten verbaut und somit ein anschließendes Rollout lief auch ebenfalls erfolgreich. Somit sehen wir den Powerhammer am Wochenende wieder. Genauso auch wie die Titelkandidaten. Und da schauen wir natürlich auf die Wertung. Dort liegt aktuell Christopher Mies mit Ricardo Feller ganz weit vorne. Nämlich 107 Punkte, wenn wir das mal so sehen. Ganz weit vorne in Richtung ADAC GT Masters Verhältnisse. Nämlich 3 Punkte sind nichts gegenüber Maximilian Bug und Raffaele Marcello für das Team Landgraf, wo man dort auf der zweiten Position liegt. Platz 3 geht dann Costa Balboa an Mirko Bortolotti. 98 Punkte. Also immer noch mit 9 Punkten dort hinter, immer noch in Schlagdistanz. Etwas weiter dahinter dann Maro Engel und Luca Stolz mit 91 Punkten dann auf der vierten Position insgesamt. Mathieu Jaminet und Michael Amemüller, die ja als Tabellenführer in das Rennen von der Lausitz reingegangen sind, nur noch auf Platz 5, 89 Punkte, da ging mehr oder weniger leer aus. Nick Galloway und Jesse Krohn auf Platz 6 deutlich abgeschlagen, aber da ist noch einiges drin, genauso auch für Igor Jakob, Valilko und Jules Gonon, Marvin Kirschhofer und Jeffrey Schmidt, Kim Lewis Schran, Dennis Marshall und Dries Wantor, die auf den nächsten Plätzen folgen und dort kann es immer noch weiter nach vorne gehen. Schauen wir auf die Juniorwertung. Dort ist Kim Lewis Schramm vorne mit Dennis Marshall, 189 Punkte. Ricardo Feller auf Platz 2 und Igor Valilko dann auf der dritten Position. Die Trophy-Wertung, also die Wertung für die sogenannten Gentleman-Fahrer, sieht wie folgt aus. 183 Punkte für Florian Spengler, der sich eben behaupten kann in der Trophy-Wertung mit vor und das vor Rolf Ineichen mit 181 Punkten, also mit rund 22 Punkten Vorsprung. Elia Erhardt mit 157,50 Punkten dann auf Platz 3, also auch für die beiden ist noch einiges möglich. Schauen wir nochmal auf die Teamwertung. Dort liegt Montaplas bei Land Motorsport mit 110 Punkten vorne, das ganze 7 vor Gerte Grasser und Landgraf Motorsport dann mit 9 Punkten Abstand. Also da ist, wie gesagt, noch alles möglich in der ADAC GT Masters und das Ganze dann eben auch an diesem Wochenende zu sehen. Man freut sich auf den Sachsenring und wir das Ganze dann verfolgen könnt, wie immer, das Ganze dann bei TV Now oder bei Nitro. Bei TV Now findet ihr das Ganze dann das Qualifying, also das Qualifying am Samstag um 10.15 Uhr und das Rennen dann um 16.30 Uhr und am Sonntag dann auch das Qualifying um 10.15 Uhr und das Rennen dann ebenfalls um 16.30 Uhr. Die ADAC GT Masters Backstage Tour findet ihr also in der ADAC GT Masters Backstage von eBay, findet ihr dann am Sonntag, zu welchen Zeit wird noch angekündigt, genauso auch wie PS On Air, das Ganze aber dann am Samstag, das Ganze dann auch zu sehen auf YouTube. Also ihr seid gerüstet im Endeffekt für die Strecke vom Sachsenring, auch da folgt nochmal ein Track-Check, den ihr dann auf den Social Media Kanälen dann sehen könnt von uns. Und wir blicken auf die DTM. Dort ist am Wochenende wieder Gaststartzeit. Wir haben ja schon geredet über Lucas Di Grassi, der zurück oder das erste Mal nicht zurückkehrt, sondern das erste Mal eben bei der DTM dabei ist. Und wir dürfen auch Hubert Haupt, nämlich den dürfen wir zurück in das Feld erklären. Der wird ein drittes Auto einsetzen mit dem HRT-Team und dort geht es dann in Richtung Hockenheimring. Dort sieht es in der Wertung wie folgt aus, 175 zu 165 Punkte nach dem Rennen von Assen, nämlich Liam Lawson vor Marco Wittmann. 10 Punkte trennen die beiden und das Ganze dann mit dem Ferrari-Piloten gegenüber dem BMW-Piloten. Kevin van der Linde, der über die mehr oder weniger die ganze Saison angeführt hat, nur noch in Anführungszeichen auf Platz 3. Das Ganze 15 Punkte hinter dem führenden Red Bull-Piloten. Dann Maximilian Götz, immer noch Punkte technisch dabei, 155 Punkte, 20 Punkte dahinter, wird für ihn aber schon etwas schwerer werden. Aber nichts ist unmöglich, sagen wir es mal so. Auch in Richtung Qualifying kann man da noch viel Punkte rausholen, wenn wir überlegen, 13 Punkte alleine haben die Punkteführenden aus dem Qualifying rausgeholt. Und in den Rennen zwar deutlich mehr, klar 162, 152, aber Qualifying nicht unentscheidend. Der legt nämlich meistens den Grundstein dafür. Und wir sind gespannt. Hockenheim, ja, Eine Strecke, die im Endeffekt wieder den Powerhouses entgegenkommt. Zwar auch eine Strecke, die ja auch Aerodynamik verlangt, aber wie gesagt, Powerhouses werden dort eben auch gerne bevorteilt. Und das wäre natürlich was für Ferrari und BMW, ähnlich wie Assen. Aber wir lassen uns überraschen, was Hockenheim dort zu bieten hat. Das Ganze dann wie immer zu verfolgen bei RAN.de, also in Sat.1, oder wie immer dann auch bei RAN.de, wie gesagt, Sat.1, oder eben auf DTM Grid. Das Ganze dann am Samstag mit dem Qualifying ab 10.20 Uhr, davor noch am Freitag dann das freie Training 11.45 Uhr und das Ganze dann auch um 15.25 Uhr und am Samstag wieder Qualifying 10.20 Uhr und das Rennen um 12.50 Uhr und genauso sieht es auch für Sonntag aus. Da hat man sich zumindest gut abgestimmt, was auch die ADC GT Masters angeht, dass man sich dort auch nicht irgendwie dumm in die Quere kommt. Wir sind gespannt, was das Wochenende von diesen beiden Serien dort zu bieten hat. Wir sind gespannt darauf, wie es gerade in der DTM weitergeht, denn dort die Meisterschaftskämpfe deutlich enger, deutlich knapper, vor allen Dingen, weil es dort ja auch jetzt dann in die finale Phase geht, jetzt in Hockenheimring, dort auch mit dem vorletzten Rennen und dann am Nürburgring würde sich final entscheiden und das dann in der DTM. Wir sind gespannt, ich hoffe, ihr verfolgt beides und ich hoffe, ihr verfolgt auch dann den GT-Talk weiter hier bei meinsportpodcast.de, denn ihr könnt diesem Podcast folgen oder abonnieren und das Ganze könnt ihr auch auf den Social-Media-Kanälen auf Twitter, Facebook und auf Instagram, da findet ihr dann alles wie folgt dann auch dort. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns wieder, wenn ihr wollt, am Freitag. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Möge der Ritt mit euch sein und bis zum nächsten Mal hier beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Tschüss und bye-bye. GT-Talk, der wöchentliche GT- und Langstrecken-Podcast mit Luca Storms auf meinsportpodcast.de. Der GT-Talk auf meinsportpodcast.de wird hier präsentiert von Virtual Racing School. Alles rund um den virtuellen Motorsport bei Virtual Racing School. Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School. Von Champions für angehende Champions.